Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Kulturkampf auf dem Dorfplatz. In unserer fraktionsinternen Runde, da haben Rebecca und ich ja schon ziemlich hitzig diskutiert. Die Erkenntnis, sage ich mal, aus meiner Sicht: Wenn über Kreuze, Fahnen oder Kopftücher gestritten wird, dann geht's eher selten um Holz, Stoff oder Religion, sondern vielmehr um Macht, Deutungshoheit und Identität. Tja, und da gewinnt dann ganz genau der Kulturkampf, der Rathäuser spalten und Vernunft verdrängen kann. Unser heutiger Gast warnt seit vielen Jahren davor, eben solche Kämpfe überhaupt zuzulassen, warnt vor lautstarken Minderheiten, vor einer erstummten Mehrheit der Gesellschaft. Und wir wollen heute erfahren, warum sich Kommunen niemals in diese symbolischen Grabenkämpfe hereinziehen lassen sollen und wie man sie dort im Zweifelsfalle eben auch wieder herausführt. Aber erst einmal herzlich willkommen, mit mir am Mikrofon natürlich wie immer meine Fraktionskollegin Rebecca Piron. Grüße dich.
Hallo Christian. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Diskussion heute. Unser Experte ist Ahmed Mansour. Ganz herzlich willkommen, Herr Mansour.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Herr Mansour ist Diplompsychologe, Autor und Gründer der Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention. Er berät Unternehmen, aber auch Institutionen und hat für sein Engagement schon viele Preise erhalten, darunter auch das Bundesverdienstkreuz. Herr Mansour, wir haben in der letzten Folge relativ viel gesprochen über verschiedene sehr lokale Entscheidungen in diesem Jahr aus Kommunen, die deutschlandweit Empörung ausgelöst haben. Zum Beispiel die Spiel- und Aktionsflächen in Köln oder auch das Plakat des Schwimmbads in Büren, auf dem man sieht, dass eine weiße Frau einem schwarzen Mann an den Hintern fasst. Wie kommt es aus Ihrer Sicht dazu, dass solche lokalen Fälle derart emotional bundesweit besprochen werden?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstens leben wir in Zeiten der Empörung. Wir sind wenig geduldig. Wir bewegen uns seit mehreren Jahren in Echokammern, in Blasen. Wir sind unter uns. Und wenn dann eine Aktion stattfindet, die man wahrnimmt, die massiv das, was ich als Realität bezeichne, widerspricht, dann ist die Empörung, die Ablehnung da und er ist lautstark. Zweitens, seit mehreren Jahren haben wir einen sehr ambivalenten Umgang mit der Realität. Das heißt, wenn Ereignisse passieren, die unsere Weltbild widersprechen. In diesem Fall zum Beispiel viele Migranten, die leider im Schwimmbäder für Unsicherheit, vor allem für Frauen sorgen. Dann erlaubt unsere Political Correctness nicht eine Realität-Näherbeschreibung dieser Phänomene, ohne natürlich sehr schnell in eine Rassismus- oder diskriminierte Sprache zu gehen. Das bedeutet, wie konnte ich heute als Bürgermeister, als jemand, der in Lokalpolitik aktiv ist, diese Realität, diese Herausforderungen beschreiben, ohne dass ganz viele Leute aus der anderen Seite Rassismus, Rassismus dann schreien. Und die Ergebnisse ist dann diese Problematik komplett auszublenden. Also statt über Menschen, die bei uns Schutz gesucht haben und von denen dann die Mehrheitsgesellschaft oder sogar die Migranten selber geschützt werden müssen, reden wir über eine weiße Frau, die dann einen Flüchtlingsmann irgendwie bedrängt oder sexual belästigt. Das hat mit der Realität nichts zu tun und entsprechend auch natürlich die Empörung. Das kann ich absolut verstehen. Das hat mit der Realität null zu tun und das ist nicht die Art und Weise, wie wir Sprache finden müssen für gewisse Herausforderungen, die wir haben. Wissen Sie, wir haben eine sehr naive, eine sehr kindliche Debattenkultur über solche emotionalen Themen gehabt. Wir waren nicht in der Lage, Vielfalt und Antirassismus auch auf eine differenzierte Art und Weise darzustellen. Das ist nicht nur positiv und wir leben alle in eine schöne paradiesische Blase, sondern es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme. Und wenn die Politik dafür keine Sprache findet, dann ist die Empörung natürlich sehr groß.
Ich habe vorhin selbst das Wort schon benutzt. Sowohl Linke als auch Rechte reden immer wieder in letzter Zeit von Identität. Warum ist dieses Wort eigentlich wieder so mächtig geworden oder anders? Ist Identität zu so einer neuen Ersatzreligion geworden, weil uns gemeinsame Werte abhanden gekommen sind? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Also ich arbeite ja viel mit Jugendlichen, mit und ohne Migrationshintergrund. Und die Zugehörigkeit, wo bist du, mit wem bist du, woran glaubst du, sind Fragen, die diese Generation massiv beschäftigen. Also die Suche nach einer klaren, eindimensionalen Identität ist eine Sehnsucht bei vielen Menschen. Auch die Tatsache, dass unsere Kommunikation in den letzten 10 Jahren sich so massiv verändert hat, dass wir nicht mehr irgendwo in Familienkreise oder in der Schule oder bei der Arbeit über Politik sprechen, sondern wir haben heute die sozialen Medien, die uns einseitig durch Algorithmen die Realität zeigt, und die Zugehörigkeit wird wichtig zu dieser Gruppe. Und wenn ich dann nach außen gehe, dann will ich unbedingt, und da sehe ich auch in vielen, vielen Debatten, auch zum Beispiel auch Vorwürfe, die ich bekomme, ist immer mit der Frage verbunden, ja, wo bist du dann? Bist du jetzt rechts oder bist du links? Bist du jetzt Moslem oder bist du jetzt Deutscher? Bist du jetzt Araber oder bist du jetzt Israeli? Also dieser Drang, eine eindimensionale Identität zu haben, ist übrigens, wenn man das überspitzt sagen darf, auch ein Zeichen von Radikalisierung, von Polarisierung, die wir in dieser Gesellschaft haben. Trotzdem gibt es nicht nur Suche nach Identität, sondern wir haben eine massive Identitätsverlustängste. Das heißt, wir haben Migranten zum Beispiel, die mit einer gewissen Wertekanon nach Europa gekommen sind. Und je mehr sie in Deutschland leben, je mehr ihre Kinder mit deutschen Kindern zu tun haben, entsteht bei den Eltern Identitätsverlustängste. Also meine Kinder werden deutsch. Das bedeutet, die mitgebrachten Werte könnten hier gefährdet sein. Ich könnte viel verlieren an das, was ich meine Identität bezeichne. Auf der anderen Seite, wenn ein Deutscher, der in diese Gesellschaft geboren, aufgewachsen ist, auf Marktplätze am Hauptbahnhof merkt, dass sein Dorf, sein Staat sich ändert, dann hat er auch Identitätsverlustängste. Und diese Identitätsverlustängste äußern sich natürlich in Ablehnung gegenüber die andere Gruppe, weil ich muss ja etwas bewahren, was ich denke, meins zu sein.
Aber warum trifft dann dieser Trend auch so stark die Mitte der Gesellschaft? Also Menschen, die bis vor einiger Zeit eigentlich immer gesagt haben, lasst mich einfach in Ruhe mein Leben führen, auch auf die hat das ja inzwischen Auswirkungen.
Naja, zum Ersten, wir reden hier über Themen, die auch die Mitte betrifft. Also die Angst, zum Beispiel zum Schwimmbad zu gehen, oder die Angst, also die Unsicherheit im öffentlichen Raum, die trifft jetzt nicht nur Rechte oder Linke, sie trifft ja ganz normale Familien. Ich wohne in einem sehr bürgerlichen Viertel in Berlin, und wenn ich dann mit Eltern spreche, dann ist das Thema, die Sorge, die sie tagtäglich haben. Und zweitens, in diese polarisierende, sehr radikale Diskurs, die wir haben, vor allem über solche Themen, gibt's kaum eine Mitte mehr. Das heißt, wir erleben eine massive Polarisierung, wo die Leute zunehmend sich für eine Seite entscheiden. Und deshalb ist die Mitte eigentlich kaum vorhanden. Also sie ist kaum da. Alle reden von der Mitte, aber wo ist sie in solchen Debatten? Wo ist die Differenzierung? Wenn im Fernsehen da Leute sitzen, die einfach nur eine sehr klare Meinung haben und wenig bereit sind, Kompromisse oder wenig bereit zuzuhören, dann leidet die Mitte. Und das ist kein deutscher Phänomen. Das ist ein Phänomen, die wir überall im Westen beobachten. Man kann sagen, auch das ist meine These, ein Produkt von sozialen Medien, die unsere Art und Weise zu kommunizieren, politisch zu bilden, zu informieren, so revolutioniert hat, dass wir mittlerweile solche Polarisierungstendenzen in unserer Gesellschaft haben.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie eben gesagt haben, Identitätsverlustängste. Das ist ja was man den Leuten wahrscheinlich nicht leicht nehmen kann, weil es ja irgendwo auch eine Begründung hat, aber irgendwo muss man es ja wahrscheinlich ein Stück weit überwinden oder befrieden, um eben diese Polarisierung abzuschwächen. Was können denn da vielleicht auch Institutionen wie Kommunen tun für?
Echte Diskurse zu führen, diese Ängste erstmal wahrzunehmen. Ich würde nicht sagen, ernst zu nehmen, weil man muss nicht alles ernst nehmen, was da ist. Und klare Sprache. Wenn es um Migranten geht, dann natürlich sollen sie sogar Identitätsverlustängste. Wenn sie dann patriarchalische Strukturen mitgebracht haben, wenn sie die sexuelle Selbstbestimmung von Mädchen ablehnen, wenn sie denken, dass Frauen nicht mal ihre Partner freiwillig und selbstständig wählen dürfen, dann dürfen sie Angst und sollten sie Angst haben, diese Werte zu verlieren. Das ist Teil der Integration. Das ist Teil der Miteinander, des Ankommen, emotional Ankommen in eine Wertegesellschaft. Und da brauchen wir natürlich Dialoge, da brauchen wir Diskurse, da brauchen wir gewinnende Arbeit vor Ort, wo die Leute sind. Also Integration passiert vor allem da vor Ort in der Kommune und nicht aus Berlin. Da kann Berlin ganz, ganz viel darüber reden, aber da vor Ort spielt die Musik und da hat man die Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Dann muss der Rechtsstaat klar kommunizieren, was die Erwartungen sind, nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten von den Leuten, die bei uns leben und auch Konsequenz das sieht. Das bedeutet, diejenigen belohnen, die ankommen und diejenigen sanktionieren, die nicht ankommen wollen, trotz allen Bemühungen. Und auf die Mehrheitsgesellschaft einfach eine ganz andere Umgang mit dem Begriff Vielfalt. Also wir haben so viele Veranstaltungen, wo Vielfalt, Demokratie, Toleranz steht, aber wir praktizieren das nicht in der in dem Alltag. Wenn wir Integration und Migration ernst nehmen, dann müssen wir das mit den Menschen vor Ort tun. Und zwar nicht gegen die Menschen vor Ort, sondern mit ihnen. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass die Menschen in Strukturen gehen, dass es eine gesunde Durchmischung stattfindet, dass es keine Parallelgesellschaften entstehen und vor allem auch keine Überforderung der Kommune. Wenn ich dann am Hauptbahnhof Menschen mit Migrationshintergrund sehe, dann muss ich als normaler Mensch keine Angst haben. Das sind Menschen, die haben vielleicht eine andere Hautfarbe. Wenn ich aber am Hauptbahnhof Menschen sehe, die anders aussehen und so durch ihre Verhalten, entweder laut sein, kriminell sein, mir das Gefühl der Unsicherheit vermitteln, dann funktioniert etwas hier nicht in Ordnung und dann müssen wir das ernst nehmen. Das heißt, diese Ängste müssen erstmal differenziert betrachten. Gibt es Ängste, die aus rassistischer, vorurteilhafter Sicht entstehen? Und gibt es Ängste, die eigentlich mit der Realität zu tun, die man ernst nehmen soll und dafür sorgt, dass man endlich nach 10 Jahren eine realistische Integration- und Migrationspolitik betreibt, wo man die Menschen vor Ort mitnimmt und nicht einfach sagen, ja, wir nehmen die Leute, da gibt es irgendwo ein Gebäude, da kommen irgendwie 50 Familien und dann haben wir unsere Pflicht getan, diese Leute zu integrieren. Nichts ist getan. Das ist nur der Anfang, Wohnungen für diese Menschen irgendwie zu besorgen. Der zweite Schritt ist dann, mit den Menschen in Dialog zu gehen über Werteintegration, über Ankommen, über Verstehen von kultureller Hintergründe. Und das passiert nirgendwo in der Intensität, die wir brauchen.
Sie sagen, Vielfalt ist ja eigentlich schon da. Egal, ob jetzt unter Regenbogenflagge, Nationalbanner, unter Menschen mit Migrationshintergrund. Wie kommen wir denn raus aus dieser, ich habe den Eindruck, neuen Ständegesellschaft mit lauter Empfindlichkeitsadligen? Also wie schaffen wir es, diese Ängste auch zuzulassen? Was kann auch Kommune, was kann auch ein Bürgermeister dazu tun?
Ich bin Psychologe und ich weiß, dass eine der schlimmsten Abwehrmethoden, die Menschen haben, ist Verdrängung. Das heißt, etwas zu sehen, aber keine Sprache davor zu haben. Und in den letzten 10 Jahren im Namen von Vielfalt haben wir eigentlich die Realität eindimensional betrachtet. Das heißt, diejenigen, die über Probleme gesprochen haben, diejenigen, die gesagt haben, Moment mal, das sehe ich anders, diejenigen, die ein Problem gehabt haben, dass in der Klasse von ihren Tochter jemandem da sitzt, der nicht 10 Jahre alt aussieht, sondern vielleicht 15 Jahre und damit ein Problem hat oder haben, wurden sehr schnell als Rassisten abgetan. Das heißt, die Aufgabe der Politik ist der Diskurs, der enger geworden ist, zu öffnen. Zu öffnen bedeutet auch, mit Menschen zu sprechen, die nicht meine Meinung sind. Ich meine, was bedeutet Vielfalt, wenn nicht einfach unterschiedliche Haltungen zuzulassen? Ich rede hier nicht von Leuten, die dann rassistisch argumentieren, die Leute, die vielleicht menschenverachtend unterwegs sind. Aber ich muss in meine Kommune Möglichkeiten schaffen, wo Menschen unterschiedlicher Meinungen zur Sprache kommen. Ich muss zuhören und ich muss widersprechen. Ich muss Dialoge und Diskurse ermöglichen, die wir verlernt haben in unserem öffentlichen Raum und in unseren Medien leider in den letzten Jahren, weil alles ist so eng geworden durch Political Correctness und durch ein falsch verstandener Toleranzbegriff. Toleranz bedeutet übrigens ertragen. Ertragen muss ich nicht diejenigen, die meine Meinung sind. Ertragen muss ich die Leute, die mich widersprechen. Und genau das muss stattfinden. Ich will nicht mehr irgendwelche Veranstaltungen sehen, wo man Vielfalt und Toleranz schreibt und am Ende sitzen 5 Leute, die alle die gleiche Meinung sind. Und die anderen sind ja schon ausgeladen, weil man nicht aushalten möchte, dass sie andere Meinungen sind. Genau diese Ausschließen von Menschen schafft Radikalisierung, bringt diese Menschen woanders. Das heißt, wir müssen auch mit unseren politischen Gegnern sprechen und das haben wir leider verlernt.
Jetzt haben Sie ja selber gesagt, zum einen haben wir diese kindliche Debattenkultur, aus der wir raus müssen, die Sie gerade beschrieben haben. Zum anderen geht es nicht darum, rassistische Stimmen sprechen zu lassen beziehungsweise zu ernst zu nehmen. Halten Sie uns dafür in der Lage? Was muss passieren, damit wir das als Gesellschaft hinbekommen, zum einen eben diese erwachsene Debattenkultur zu pflegen, aber eben dadurch nicht auch die Sachen zuzulassen, vor denen wir gerade vielleicht auch ein bisschen zu viel Angst haben, eben rassistische Meinungen die Bühne zu geben?
Ja, die Frage ist, was ist dann rassistisch? Ich glaube, 2 Jahre nach dem 7. Oktober müssen auch zugeben, dass diejenigen, die wir verfolgt haben, die im Namen dieser Gesellschaft Antirassismusarbeit gemacht haben, zum großen Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Ich bin Psychologe. Ich weiß, dass jeder Mensch dazu neigt, auch rassistische Einstellungen zu haben. Das ist die Kategorisierung bei der Verarbeitung von Informationen. Das ist etwas, was ich habe, was Sie haben, was viele Leute draußen haben. Das abzubauen ist natürlich in einer Gesellschaft enorm wichtig. Das heißt, Vorurteile abzubauen durch Begegnung, durch Gespräche, dadurch, dass Menschen, die von Vorurteile und Diskriminierung und Rassismus betroffen, eine Stimme bekommen. All das ist richtig, das will ich nicht in Frage stellen. Aber wenn dann eine Identitätspolitik kommt, die dann im Namen von Antirassismus die Menschen nach Hautfarbe teilt und dann von People of Color und alter weißer Menschen sprechen, wenn sie dann seit mehreren Jahren von strukturellem Rassismus sprechen, obwohl sie das nie beweisen können bei der Polizei oder weiß ich nicht was, dann müssen wir sagen, mit diesen Menschen, mit diesem Diskurs sollten wir auf jeden Fall Schluss machen und andere Wege der Antirassismus betreiben. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel über Herausforderungen in der Integration spreche, wenn ich da eine gewisse Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalitätsstatistik herstelle, wenn ich zum Beispiel nicht pauschalisierend sage, dass der Integration gescheitert ist, wenn ich von Clankriminalität spreche, wenn ich davon spreche, dass wir 10 Jahre danach es nicht geschafft haben, Menschen zu integrieren, dann sind das Meinungen, die man definitiv widersprechen darf. Sie gehören aber zu normalen Diskurs. Das heißt, jenseits von Menschenverachtung, Pauschalisierung sind diese Debatten wichtig und nicht rassistisch. Wir haben aber in den letzten Jahren Leute, die der Meinung waren, in dem Moment, wo ich sage Integration und nicht Teilhabe, weil man die Verantwortung auf die Mehrheitsgesellschaft verschieben möchte, dann ist das ein rassistischer Diskurs. Als wir in Köln der Silvesternacht gehabt haben und man gesagt hat, Leute, das hat auch mit der Sozialisation dieser Menschen zu tun, mit den mitgebrachten Werten, mit ihrem Bild von Frauen, die um 12 Uhr nachts mit einer Flasche Bier und Minirock auf der Straße gehen und tanzen und das nehmen sie als verfügbar, dann haben die Menschen empört gesagt, das wäre jetzt rassistisch. Genauso nach der Silvesterdebatte in Berlin. Wir reden nicht von allen Araber oder von allen Flüchtlingen und von allen Migranten. Wir reden von den Straftätern, die vor Ort waren. Und das muss möglich sein. Und da erwarte ich von Politik Mut. Mut, einfach auch Haltung zu zeigen. Mut, Debatten zu führen. Und was wir haben, ohne jetzt pauschalisieren zu wollen gegenüber Politik, das ist meine Erfahrung, ist Politik, die Führung ganz anders versteht. Führung ist für sie, Probleme zu vermeiden. Das heißt, jede Aussage, jede Veranstaltung, jeder Zusammenkommen, jeder Thematisierung von Themen, wo man sagt, oh, das konnte vielleicht auf Twitter zu einem Shitstorm führen, das vermeide ich. Und am Ende macht man nichts und da wird man seine Aufgaben nicht gerecht, wenn man einfach aus Angst alles vermeidet und sagt, ja, ich habe erfolgreiche Politik gemacht. Aber wundert er sich, dass er danach oder sie, dass danach die AfD bei 30% ist?
Aber genau das höre ich immer wieder tatsächlich von Bürgermeistern bei dieser Verengung des Meinungsdiskurses, dass sie Angst haben und deswegen ja eine gewisse Political Correctness an den Tag legen, weil sie Angst haben, sehr häufig, gerade auch bei unseren Bürgermeistern, die sind zu zwei Dritteln ehrenamtlich tätig, also neben ihrem Beruf. Und was würden Sie denn konkret raten, wenn die Angst haben, Mensch, da stehe ich vor dem nächsten Shitstorm? Wie können Sie diese Haltung zeigen, ohne gleich als rechts oder als Vogue abgestempelt zu werden?
Also erstmal haben wir natürlich auch ein Problem, nicht nur von Vogue, sondern auch von Rechtsradikaler, die natürlich diese Menschen auch Linksradikaler leider und Islamisten, die diese Menschen auch bedrohen. Das heißt, Lokalpolitiker zu machen, ist eine gefährliche Sache geworden. Das zeigt ja auch die Polarisierung in unserer Gesellschaft insgesamt, das, was wir am Anfang gesprochen haben. Deshalb glaube ich, dass die erste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die vor Ort unsere Demokratie schützen, das heißt vor Ort Kommunalpolitik Verantwortung übernehmen, müssen geschützt werden. Sie müssen das Gefühl haben, sie können alles sagen, sie können alles tun, sie können ihre Politik, wofür sie gewählt haben, auch dann durchsetzen, ohne jeden Morgen darüber nachzudenken, okay, kann ich mein Kind sicher in der Schule schicken oder habe ich dann Probleme, wenn ich dann aufstehe und mein Auto dann mit meinem Auto fahre. Das bedeutet, wir müssen da ein Sicherheitskonzept entwickeln zum Umgang damit. Ansonsten haben wir in 5 Jahren keiner, die Kommunalpolitik machen wollen und das ist natürlich auch für die Demokratie enorm gefährlich. Wenn das vorhanden ist, dann erwarte ich von denjenigen, die gewählt werden, auch dann Demokratieschutz zu betreiben, indem sie Debatten führen, indem sie Entscheidungen treffen, indem sie nicht gucken, was gerade Trends in den sozialen Medien, sondern wofür sie überzeugt sind, Politik zu machen. Und da bin ich bereit, sie zu unterstützen. Da gibt es ganz viele Menschen, die das auch wollen und auch da auch Unterstützungen anbieten, aber der Qualifikationsmerkmal Nummer 1 für Politiker muss nicht sein, ob sie, keine Ahnung, dies und das gemacht haben, sondern ob sie den Mut haben, die Probleme vor Ort so anzusprechen und im zweiten Schritt auch Lösungen dafür zu finden. Ansonsten sehe ich schwarz, ansonsten sehe ich Radikalisierung, weil wenn die demokratische, sagen wir mal nochmal Mitte, nicht liefert, werden natürlich andere liefern wollen und das ist für die Demokratie sehr gefährlich.
Wenn Sie sagen, wir brauchen Sicherheitskonzepte für Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, ist es nicht aber auch ein Thema von Zivilcourage? Müssten wir nicht auch als Gesellschaft lernen, dass wir in solchen Fällen hinter den Menschen stehen müssen, die angegriffen werden von polarisierten oder extremistischen Seiten?
Natürlich, das ist aber der Idealfall. Als jemand, der seit 2 Jahren auch unter Personenschutz steht, ich kann Ihnen hunderte, tausende von E-Mails von Leuten, die mich ermutigen und Danke schreiben und weiß ich nicht was. Und da bin ich mir sicher, die Lokalpolitiker bekommen das auch. Aber wenn ich auf der Straße gehe, dann bin ich alleine. Und wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin auf der Straße gehen, dann gehen sie alleine. Das heißt, diese Gratismut und diese auf meiner Seite stehen, hilft mir nicht am Ende wirklich meine Meinung auch frei zu sagen, ohne Angst vor Konsequenzen für mich und meine Familie. Ich brauche vor allem Schutz. Und ehrlich gesagt, bin ich auch super enttäuscht von den Menschen. Ich habe das Gefühl, sie machen sich sehr bequem in ihrem Vorgarten und interessieren sich für wenig Sachen. Nur wenn sie betroffen sind, sind sie bereit, sich zu bewegen. Das heißt, im zweiten Schritt müssen wir auch Zivilcourage vielleicht auch vermitteln, und zwar in unsere Schulen, Debattenkultur, dass die Leute sich nicht zurückziehen, wenn es eng wird, sondern auch das tun. Das bedeutet übrigens Resilienz. Da sind wir bei einem ganz anderen Thema auf Bundesebene. Wir kaufen so viele Waffen gerade, aber denken nicht darüber nach, dass eigentlich Wehrhaftigkeit auch auf jeden Fall die Resilienz einer Gesellschaft bedeutet. Das heißt, die Bereitschaft, dass die Menschen sagen, okay, Deutschland, mein Stadt, mein Dorf ist wert zu verteidigen. Und verteidigen ist jetzt nicht, ich nehme jetzt eine Waffe und schieße auf den Feind, sondern verteidigen ist, Demokratie, Bürgermeister zu schützen, die Schulen zu schützen, die Debattenkulturen zu schützen. Und da habe ich das Gefühl, vor allem als Israeli, als jemand, der viel mit dem Thema Antisemitismus zu tun hat, dass unsere Gesellschaft einfach wenig Zivilcourage zeigt, wenn es eng ist, wenn man Widerspruch bekommt. Ich meine, am 8. Oktober sind in Berlin nicht mal 10.000 Leute auf der Straße gegangen. Für die Ukrainer ein sehr bequemes Thema, ein richtiges Thema natürlich, waren Millionen auf der Straße. Für eine oder gegen eine Brand oder für eine Brandmauer sind im Februar auch Hunderttausende auf der Straße gegangen. Das heißt, es gibt Themen, wo es einfacher ist, Farbe zu zeigen, und es gibt Themen, wo es schwierig ist. Und genau da, wo es schwierig ist, müssen wir alles tun, um das einfach Menschen zu bewegen und ihnen klar zu machen, hier zeigt sich eigentlich Resilienz, hier zeigt sich Demokratie und nicht da, wo man einen Trend nachläuft.
Ich will noch einen Aspekt mit in die Debatte zum Schluss mit einbringen. Sie sprechen viel von Wehrhaftigkeit. Sie sagen, es gibt eben auch Menschen, die einem Mut machen, auch wenn sie dann auf der Straße alleine stehen. Ich stelle gleichzeitig fest, und das ist gerade in der Politik ein Riesenproblem, dass wahnsinnig viel Vertrauen Bürgermeister, der Staat bei seinen Bürgern verloren hat. Spielt das aus Ihrer Sicht eine Rolle mit, dass Sie sich deswegen nicht mehr trauen? Oder anders gefragt, wie können Kommunen, wie können aber auch Bund und Länder dieses Vertrauen wieder aufbauen, um auch wehrhaft sein zu können nach außen hin, um gehört zu werden?
Sie sprechen eine der zentralen Punkte in meine Überlegung, wie eine Demokratie zukünftig auch geschützt werden muss. Dieser Vertrauensverlust ist nicht nur auf kommunaler Ebene. Dieser Vertrauensverlust oder Skepsis gegen Mainstream, kann man auch nennen, ist ein Phänomen, den wir weltweit beobachten. Ich meine, die Demokratien weltweit nehmen ab. Das ist unglaublich. Wir haben in den 90er Jahren, das ist nicht mal 35 Jahre her, Menschen, die für die Demokratie auf der Straße gegangen sind, die alles getan haben, um demokratische Rechtsstaat zu bekommen. Und mittlerweile haben wir Demokratien, die in Abwehr sind, die massiv an Vertrauen verloren haben, ob das Lokalpolitiker, ob das Parteien, ob das Medien, ob das Bürgermeister, ob das Bildungssysteme. Wir erleben eine Revolution gerade, die verbunden leider mit massiven Vertrauensverlusten in Institutionen, die enorm wichtig sind. Und das ist die Aufgabe dieser Generation, neu zu gestalten, wie man genau solche Dimensionen und Ebene auch für Vertrauensverlust schützt. Dafür brauchen wir natürlich auch die Akteure selber, Also die Medien müssen einfach merken, wenn ein Unterschied zwischen einer öffentlichen Meinung und einer veröffentlichten Meinung entsteht, dann entsteht eine Art von Vertrauensverlust. Und da müssen sie daran arbeiten. Wenn die Politik vor Ort das Gefühl hat, sie macht eine Politik und nutzt eine Sprache, um das zu erklären, die vielleicht bei 10% der Bevölkerung kommt und 90% fragen sich, was ist das für eine Politik, dann entsteht Vertrauensverlust. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, hat sich verändert. Die Art und Weise, wie wir uns informieren, hat sich verändert. Die Art und Weise, wie wir Politik machen, hat sich verändert. Wer die Menschen erreichen muss, muss andere Wege gehen. Und diese anderen Wege scheinen diese Generation von Politikern noch nicht richtig angekommen zu sein. Dann sie betreiben immer noch eine Politik, die vielleicht in den 90er und Anfang der 2000er richtig war, aber heute bei den Menschen nicht ankommt. Aber ich will nicht nur die Akteure die Verantwortung geben. Ich möchte auf jeden Fall, dass alle zivilgesellschaftliche Organisationen, Einzelpersonen, die sich mit dem Thema Demokratie beschäftigen, darüber nachdenken, gemeinsam, wie können wir in unsere Schulen, in unsere politische Bildung, in unsere Veranstaltungsbereiche, in unsere Kunst und Kultur dafür zu sorgen, dass diese Vertrauen wieder aufgebaut wird. Das ist eine Generationaufgabe.
Sie haben gesagt, die Akteure sind jetzt nicht die einzigen Verantwortlichen für die Situation und nicht die einzigen, die was ändern müssen. Jetzt hören uns aber hauptsächlich die Akteure. Was würden Sie denn sagen, was müssen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anders machen als bisher in der Kommunikation? Was sind diese Wege, von denen Sie sagen, die haben unsere Politiker vielleicht noch nicht drauf?
Vieles. Ich fange an mit zwei Sachen, ja, vielleicht als Tipps für den Anfang. Erstmal glaube ich, jeder Bürgermeister soll in den sozialen Medien sichtbar werden, auch auf TikTok bitte, da wo seine Bürger und Bürgerinnen sind und auch seine Politik erklärt. Das nimmt nicht so viel Zeit. Es gibt gute Beispiele auch von Demokraten. Ich rede jetzt nicht von Linksradikaler oder Rechtsradikaler, sondern Demokraten, die das auch gut machen. Ich weiß, ein Mitte 50 Bürgermeister, der irgendwie vielleicht einen Facebook-Account hat, wird Schwierigkeiten, diese Vorstellung zu haben, auf TikTok zu gehen. Man muss da nicht tanzen, aber das ist eine der zentralen Möglichkeiten, um mit den Bürger und Bürgern zu kommunizieren. Und das muss er verstehen. Das ist nicht mehr der Lokalpresse, die enorm wichtig ist. Und ich hoffe, es bleibt auch wichtig. Da erreicht man eine Generation. Aber die jungen Menschen erreicht man nicht dadurch. Zweitens, überall Veranstaltungen, wo Dialoge stattfinden, wo Menschen mit ihren Sorgen, mit ihren Themen einfach auch zugehört werden, wo der Bürgermeister entweder eine Debatte ermöglicht oder selber sich zur Debatte stellt und seine Politik einfach erklärt und auch zuhört, dass die Leute ihn kritisieren und nicht irgendwie mit Parteimitglieder zusammenkommen, die alle sich gegenseitig feiern, sondern auch dahin zu gehen, wo es vielleicht unbequem ist. Wenn diese beiden Sachen getan werden, kann ich Ihnen garantieren, werden wir auf jeden Fall eine bessere Stimmung haben, eine bessere demokratische Verständnis und auch Debatten haben, die auch, wo das, die meisten Menschen das Gefühl haben, zugehört zu werden, ihre Anliegen laut auch sagen zu können und nicht irgendwie jeder in seine Blase unter sich bleibt, ohne Austausch und ohne echte Debatten.
Auf jeden Fall sehr leidenschaftliches Plädoyer für mehr Meinungsfreiheit. Einen vielleicht ganz konkreten Tipp noch, wenn Bürgermeister jetzt da sind, die sagen, ja, möchte ich ausprobieren. Üblicherweise haben die bei Veranstaltungsformaten dann, da sitzen vorne irgendwie eine Reihe und dann nimmt man Leute nacheinander dran. Haben Sie ein Format im Kopf, wo Sie sagen, so kann eine wirklich freie Meinungsäußerung stattfinden, wo zu der dann auch nicht die üblichen Verdächtigen kommen, sondern wo man wirklich Menschen erreicht, die sich bisher vielleicht zurückgezogen haben und sich vielleicht auch nicht getraut haben, was zu sagen?
Schwierige Frage. Das ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Also da, wo man die Veranstaltung macht zum Beispiel, ist entscheidend. Ist sie versteckt irgendwo in eine Schule, wo man das nicht findet? Wird das beworben in den sozialen Medien, am Marktplatz und überall, dass die Leute das auch mitkriegen? Und dann bitte immer näher. Also nicht diese Hierarchie, da sitzen Leute, die man kaum sieht, weit weg, und dann sitzen die Leute unten und dann gehen sie zum Mikrofon und die Hälfte will ein Co-Referat halten, sondern auch Wege finden, wo man vielleicht auch vor der Veranstaltung seine Fragen schicken kann, in schriftlicher Form, wo dann professionell diese Statement oder Fragen gelesen werden, wo eine gewisse Nähe dasteht, wo man auch zulässt, dass andere Menschen andere Meinungen sind. Also der Setting, der Ort, wo diese Veranstaltung stattfindet, mit wem man das auch tut, also wer moderiert, moderiert jemand, der auch dann unterschiedlicher Meinungen zulässt oder dann unterdrückt. All das spielt natürlich eine Rolle und am Ende, glaube ich, muss man ganz, ganz viel ausprobieren. Also man muss schauen, wenn man das Ziel hat, so will ich meine Demokratieverständnis praktizieren, dann merke ich nach einer Veranstaltung, okay, ich muss das und das anders machen und dann lernt man dazu. Das ist sehr lokal abhängig.
Mhm. Wunderbar. Okay. Wir brauchen also eine professionelle Debattenkultur auf Augenhöhe. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Mansur, für die vielen Denkanstöße und auch für die konkreten Ideen, die Sie heute mit uns geteilt haben. Es liegt relativ viel Arbeit noch vor den Kommunen, aber die scheint ja auch wirklich dringend nötig zu sein, um unsere Demokratie zu verteidigen und zu erhalten.
Ja, und Kommunen tun natürlich auf der anderen Seite auch schon viel und genau darauf wollen wir beim nächsten Mal eingehen, auch darauf, worauf Sie denn dabei achten müssen dann in unserer überfraktionellen Runde, unserem dritten Teil. Da diskutieren wir dann wieder mit Praktikern und Experten hier in der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands Kommunalperspektive.
Ganz genau. Und wenn Sie das nicht verpassen wollen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und lassen Sie uns doch gerne Ihre Meinung zu unserer Folge da.
Sind wir sehr gespannt drüber. Wir freuen uns. Vielen Dank an unseren Gast Ahmad Mansur. Bis bald und für Sie gilt, bleiben Sie hören. Tschüss.